Da bin ich froh, dass ich heute Morgen nicht übers Eis gerutscht bin und dann falle ich noch über ein Kabel. Auch ganz toll, ne? Ja, wir sind noch nicht so viele an diesem ersten Sonntag in diesem neuen Jahr. Das Wetter hat vielleicht manche gehindert, andere sind noch in Ferien. Und ich freue mich aber, dass ihr gekommen seid, um hier gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Prüft alles und das Gute behaltet. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Seit fast 100 Jahren sucht die ökumenische Gemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, aus dem jährlichen Bibelleseplan ein Wort aus, das so als Motto über einem Jahr stehen kann. Ein markanter, kerniger Satz soll das sein, etwas Herausforderndes. Einladend für Menschen, die normalerweise nicht in der Bibel lesen, die diesen Satz aber auf die unterschiedlichste Art und Weise in diesem Jahr begegnen könnten. Und tröstend und herausfordernd soll es aber auch sein für Menschen, die mit der Bibel vertraut sind. Und man hatte immer den Wunsch, dass die ausgesuchte Jahreslosung auch herausgelöst aus dem Zusammenhang aussagekräftig sein sollte. Aber mit diesem Wunsch ist das so eine Sache. Einen Satz aus einem Zusammenhang zu picken, das hat immer so seine Tücken. Prüft alles und das Gute behalte, das könnte ja auch als weiser Ratschlag verstanden werden, dem man gerne zustimmt. Also zum Beispiel, ich checke die Vorräte in meiner Küche, prüfe, ob alles noch haltbar ist und entsorge notfalls, was abgelaufen ist. Und alles, was gut ist, behalte ich natürlich. Wir müssen mit dem Auto in die Inspektion und alles wird gründlich angeschaut. Es gibt sogar turnusmäßige Listen, die Werkstatt durchgeht und abhakt. Und dann sagt am Ende der Werkstattmeister, also mit den Bremsbelägen, da können Sie noch ein paar tausend Kilometer fahren, ist noch alles gut, müssen wir nicht auswechseln. Und ich fühle mich wieder sicher, weil geprüft worden ist. Es gibt sogar die Stiftung Warentest, die alles, was auf dem Markt ist, so auf den Prüfstand stellt. Und wenn Sie zu einem positiven Urteil kommt, dann wählen wir uns auf der sicheren Seite. Aber bei unserer Jahreslosung, da lohnt es sich doch mal ein bisschen genauer hinzugucken und den Zusammenhang anzuschauen, um zu verstehen, was uns da für dieses Jahr mitgegeben wurde. Es ist nämlich kein Ratschlag, der nur mit gesundem Menschenverstand zu tun hat. Die Jahreslosung ist dem 1. Thessalonicher Brief entnommen. Und wenn wir diesen Teil des Neuen Testamentes lesen, dann können wir einen Blick in die Anfänge des Christentums werfen. Der Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich ist der älteste Teil des Neuen Testamentes. Älter als alle anderen Paulusbriefe, älter als die Evangelien, älter als die Apostelgeschichte. Wie kommt es zu diesem Brief und was für ein Bild des Glaubens dieser jungen Gemeinde entdecken wir dort? Das weiter. Ja, wenn ich es anschalte, ganz einfach. Genau. Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise und sie führt ihn wohl zu seiner eigenen Überraschung auf den europäischen Kontinent. Ihr könnt das dort auf der Karte ein bisschen sehen, wenn ihr der roten Linie folgt. Das geht also los in Antiochia und dann gibt es eine Reise durch Galatien, wo er bei seiner ersten Reise schon gewesen ist. Und dann möchte Paulus so ein bisschen nach Westen und nach Norden eigentlich reisen. Es muss so das Jahr 49 nach Christus gewesen sein. Wir haben das gerade in der Schriftlesung gehört aus der Apostelgeschichte. Seine Pläne waren eigentlich anders. Er wollte weiter in Kleinasien in der heutigen Türkei Gemeinden gründen. Aber er erlebt die direkte Ansprache Gottes in einem Traum, einer Erscheinung. Das Reden des Heiligen Geistes, was ihn in eine andere Richtung zieht. Und ich stelle ihn mir so vor, am Morgen nach diesem Traum, wie er aufwacht, wie er sich schüttelt, wie er um einen kräftigen Tee bittet und wie er sich fragt, was war das denn? War das von Gott? Oder haben mir meine eigenen Gedanken, meine Fantasien, meine Wünsche, meine Befürchtungen einen Streich gespielt? Er prüft. Er betet wahrscheinlich. Er redet mit Silas, seinem Freund und Begleiter. Und sie kommen sehr schnell zu der Überzeugung, das ist von Gott. Es ist Gottes Reden. Wir sind sicher. Gott führt uns auf diese Weise. Wir sollen nach Europa. Und zuerst läuft es dort in der ersten Station in Philippi auch ganz gut. Alles scheint vorbereitet und Menschen kommen tatsächlich zum Glauben. Sie scheinen darauf gewartet zu haben, die gute Nachricht von der Ankunft des Messias zu hören. Aber dann wendet sich sehr schnell das Blatt. Ist es nur ein Missverständnis? Ist es die Gier von einigen wenigen, die mit den spirituellen Fähigkeiten einer Magd Geschäfte machen? Auf jeden Fall landen die beiden im Gefängnis. Gott greift ein, ein Erdbeben ermöglicht die Flucht, die sie aber nicht ergreifen und stattdessen einen Gefängnisaufseher mit seiner ganzen Familie zum Glauben führen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus und Silas in dieser Nacht in Ketten daran gezweifelt haben, ob sie richtig hingehört haben. Wir sollen hier weiterziehen und das Evangelium sagen und dann sowas? War diese Erscheinung in der Nacht, dieser Mann aus Mazedonien, war das tatsächlich von Gott? War das eine Botschaft von Gott? Aber sie halten daran fest. Das Pflaster in Philippi bleibt allerdings heiß und sie werden aus der Stadt hinaus komplimentiert. Und die nächste Station ist Thessalonich oder auch Thessaloniki. Genau das Thessalonich, an dessen Gemeinde unser Brief wenige Zeit später geht. Heute heißt die Stadt Saloniki in Nordgriechenland. Die Strategie ist wieder klar. Sie machen es so wie immer. Sie steuern natürlich die Synagoge an. Und sie treffen auch viele gottesfürchtige Menschen. Nicht nur Juden, sondern auch ganz viele Griechen, die den einen Gott verehren und die ihn suchen. Und die Botschaft fällt wieder auf fruchtbaren Boden. Paulus legt die alten jüdischen Schriften aus und spitzt sie zu. Der Messias, der kommen sollte, das war Jesus von Nazareth. Und in ihm haben sich alle Verheißungen erfüllt. Er ist der leidende Gottesknecht. Er hat den Tod besiegt und mit ihm hat etwas Neues begonnen. Und mit diesen Gottsuchern in Thessalonich beginnt mal wieder eine kleine christliche Gemeinde, mit der Gott was vorhat, in der ganzen Gegend. Aber die Ereignisse wiederholen sich. Neid, Missgunst oder politisches Kalkül lassen ein paar Leute auftrumpfen und sie attackieren die Menschen, die gerade erst zum Glauben gekommen sind. Und auch Paulus und Silas müssen weichen. Sie reisen daraufhin ins abgelegene Beröa. Vielleicht wollen sie erstmal Gras über die Sache wachsen lassen. Und später, wie ihr auf der Folie seht, reist Paulus dann weiter nach Athen und nach Korinth. Das ist so diese rote Linie. Dort in Korinth, das kann gerade mal so ein halbes Jahr nach seinem Besuch in Thessalonich, nach der ersten Verkündigung des Evangeliums dort gewesen sein. Ein halbes Jahr danach schreibt Paulus den jungen Christen dort, ungefähr 50 nach Christus, einen Brief. Er hat gehört, dass sie unter Druck stehen. Es ist nicht einfach in dieser multireligiösen Umgebung. Und die jungen Christen, die haben auch viele Fragen. Sie haben zwar verstanden, dass Jesus Christus der lebendige Herr ist und ein Anfang des Glaubens ist gemacht, aber vieles ist für sie ja auch noch offen. Sie hatten eine ganz wichtige Frage. Wann wird dieser Jesus, wie er es versprochen hat, wiederkommen? Doch ganz bestimmt zu unseren Lebzeiten, oder Paulus? Mit dieser Hoffnung lebten viele junge Gemeinden in den 40er und 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Sie hatten nichts, wo sie nachschlagen konnten. Keine weiterführende Literatur, keine schriftlichen Jesusworte, keine Gleichnisse, keine Erzählungen über Jesu Wunder und nur wenige Berichte darüber, wie Gott in anderen christlichen Gemeinden am Wirken war. Kein Römerbrief, kein Galaterbrief. Sie lebten von dem, was sie im Glauben ergriffen hatten, was Paulus ihnen als Grundlage verkündet hatte. Und sie lebten von dem, was Timotheus ihnen beibringen konnte über das Leben in der Nachfolge. Den hatte Paulus nämlich schon wieder zurückgeschickt nach Thessalonich. Wie gesagt, der erste Thessalonicher Brief ist der älteste Brief und der erste Text des Neuen Testamentes. Und deshalb lechzen sie in diesem Brief von Paulus nach mehr Informationen darüber, wie man denn als Christ und als Gemeinde leben soll. Wie soll das genau gehen? Paulus wäre am liebsten selbst nach Thessalonich gereist, um ihnen das alles zu klären, um mit ihnen Jüngerschaftskurs zu machen. Es war aber einfach zu gefährlich. Er ist zwar beruhigt, als er von Timotheus hört, dass die Christen in Thessaloniki stark im Glauben sind und in der Liebe zueinander und dass das, was sie leben, wirklich Auswirkungen auf ihre Umgebung hat. Aber er weiß, dass sie auch viel Fürbitte brauchen, viel Führung durch den Heiligen Geist und viel Nähe des himmlischen Vaters. Und er weiß auch, dass es noch viel Luft gibt in der Lebensführung. Sie müssen ja erst entdecken, was das bedeutet, was es für alle Lebensbereiche heißt, wenn man Jesus nachfolgt. Und nachdem er einige Fragen beantwortet hat, die ihm die Christen aus Thessaloniki gestellt haben, beendet Paulus seinen Brief mit ganz konkreten Aufforderungen für ein Leben in der Gemeinde und ein Leben als Christ. Und diesen letzten Versen des ersten Thessalonicher Briefes ist dann auch unsere Jahreslosung entnommen. Die Frage, die quasi darüber steht, ist, wie soll man leben angesichts dieser neuen Wirklichkeit, dieser anbrechenden neuen Zeit, was mit Jesus begonnen hat? Und wie wirkt sich das aus? Wie wirkt sich das aus im Miteinander und im persönlichen und im gemeinsamen geistlichen Leben, dass sie dem lebendigen Gott ja dienen? Und dass sie die Herrschaft von Jesus Christus in ihrem Alltag und in ihrer Community und in ihren Familien erstrebten. Und dafür gibt ihnen Paulus dann ein paar wichtige Hinweise. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Kümmert euch um die Schwachen. Und habt Geduld mit ihnen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immerzu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles, denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Jesus Christus für euch möglich gemacht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer das aussieht. Eine lange Kette von Aufforderungen, es sind Imperative. Zu jeder einzelnen könnte man natürlich was sagen. Und wir schauen uns mal etwas genauer den Teilabschnitt an, in dem unsere Jahreslosung steht. Die vier Verse haben doch mal ein eigenes Thema, die vier letzten. Es ist das Thema, es geht darum, wie in der Gemeinde der Umgang mit Geistphänomenen geregelt werden soll. Also wie geht man mit dem Wirken des Heiligen Geistes um? Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Was hier erst einmal ganz positiv vorausgesetzt wird, das ist, der Heilige Geist wirkt. Er wirkt in den ganz neuen Gemeinden im Norden von Griechenland wie Thessaloniki, ganz genauso wie in der Ursprungsgemeinde in Jerusalem. Er wirkt genauso wie in der Zeit der Reformation oder auch in aktueller Zeit, auch bei uns in Bochum und überall in der Welt. Gottes Geist wirkt. Zur Zeit des Alten Testamentes wirkte er mehr punktuell durch geisterfüllte Männer und Frauen. Und das Alte Testament kannte aber schon die Aussicht auf die Zeit, in der Gottes Geist auf alt und jung, auf Männer und Frauen und Menschen jeglicher sozialer Herkunft kommen wird. Am Ende dieser Zeit, verspricht der Prophet Joel, da wird das geschehen. Und die Gemeinde Jesu hat das an Pfingsten erlebt und erlebt es weiter in den Jahren danach in frischer und belebender Weise. Die Thessalonicher hatten das erlebt. Sie kennen das Wirken des Heiligen Geistes aus eigener Erfahrung. Paulus beschreibt das im ersten Kapitel so: Als wir euch das Evangelium verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten. Es geschah mit machtvollen Taten, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Die hatten das erfahren, die Thessalonicher, die kannten Gottes Heiligen Geist. Und im vierten Kapitel erklärt Paulus dann seinen Briefempfängern, dass auch ein Leben in Heiligkeit, ein Leben, was Gott gefällt, nur möglich ist, weil der Heilige Geist in ihnen lebt, weil er sie erfüllt und weil das seine Auswirkungen hat. In anderen Paulusbriefen wird das noch etwas ausführlicher erläutert. Wer Jesus erlebt hat, der darf die transformierende Kraft des Heiligen Geistes erleben. Steht in unterschiedlichen Schriften des Neuen Testamentes. Die Früchte werden sichtbar, die niemals aus eigenem Bemühen entstehen können. Liebe, Freude, Langmut, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All das können wir nur erleben, wenn der Heilige Geist in uns lebt und seine Früchte in uns reifen. Ein anderer Aspekt, den Paulus ja im 1. Korintherbrief besonders sagt, ist, dass der Heilige Geist seine Gaben und Auswirkungen in jedem Christen gibt. Verschiedenste Gaben, Seelsorge, Leitung, anhaltendes Gebet, Krankenheilung und vieles mehr. Und Paulus sagt, das soll zur Entfaltung kommen. Da braucht ihr auch keine Angst vor zu haben. Das ist Gottes Wirken. Wer als Christ lebt, der erfährt diese Kraft und diese Befähigung des Heiligen Geistes. Oft wird in der Bibel, wenn von Gottes Geist die Rede ist, die Metapher des Feuers oder des Brennens benutzt. Und so ist die Aufforderung von Paulus hier auch, löscht dieses Feuer des Geistes nicht aus, erstickt das nicht. Oder wie diese Übersetzung sagt, unterdrückt das nicht, macht das nicht tot. Und eine der Auswirkungen des Heiligen Geistes ist Prophetie. Sie ist besonders wichtig, sagt Paulus an anderer Stelle. Und sie dient verbunden mit Gebet in besonderer Weise der Auferbauung der Gemeinde, dem Lernen und der Ermahnung und dem Trost. Was ist mit Prophetie gemeint? Ist Prophetie eine Voraussage der Zukunft? Was ist Prophetie? Gott benutzt Menschen, die prophetisch begabt sind, sein wegweisendes Wort jeweils in die Gemeinde hineinzusprechen. Propheten sprechen Gottes Wahrheit in bestimmte Situationen hinein. Wenn sich in der Gesellschaft Verhaltensmuster und Trends einschleichen, die im Widerspruch zu Gottes Geboten und seinem guten Willen stehen, sind Menschen mit dieser Gabe oft die Ersten, die das erkennen. Dietrich Bonhoeffer war so ein Mensch. In der Zeit, als sich das wirklich negativ entwickelte, hat er den Mut gehabt, die Folie der Bibel darüber zu legen, zu sagen, was hier geschieht, ist widergöttlich. Das war ein Prophet in seiner Zeit. Propheten haben den Mut, ihre Beobachtungen offen auszusprechen und in das Leben von Menschen und Gruppen hineinzusprechen, auch wenn es unbequem ist. Aber sie können dadurch Veränderung, Ermutigung, Reue, Korrektur bewirken. Propheten können dabei sowohl die Gegenwart analysieren, als auch Mut für die Zukunft machen und helfen, neue Schritte zu gehen. Und Paulus ermutigt dazu, diesem Wirken Raum zu geben und das nicht zu ersticken oder zu missachten. Aber die Sache mit der Prophetie ist ja auch eine gewagte und manchmal auch problematische Thematik. Schon im Alten Testament werden die Offenbarungen und die Visionen und die Träume von Propheten als dunkle Geheimnisse bezeichnet. Als etwas, was nicht so leicht zu interpretieren ist, nicht so leicht zu beurteilen ist. Und meistens kann man erst im Nachhinein beurteilen, ob das, was der Prophet gesagt hat, von Gott war oder nicht. Da bleibt immer eine Unsicherheit. Das Alte Testament hatte eine Skepsis. Und eine Unzahl von falschen Propheten wird an vielen Stellen in der Bibel kritisiert. Aber trotzdem gibt es eine Wertschätzung der biblischen Prophetie. Und jetzt landen wir bei unserer Jahreslosung. Prüft alles und behaltet das Gute. Prophetische Rede muss gemeindlich geprüft werden. Prüft alles, das ist genau wie alle anderen Aufforderungen in diesem Abschnitt, Plural, Mehrzahl. Paulus setzt darauf, dass die Gemeinschaft von Menschen, die geisterfüllt ist, in der Lage ist, alles zu prüfen, was ihnen an Phänomenen entgegenkommt. Und sie soll es auch tun. Nicht alles, was uns als vermeintlich prophetische Rede entgegenkommt, nicht alles, was irgendwo in der Welt im Format Prophetie ausgesprochen wird, muss von Gott kommen. Die Gemeinde soll und kann prüfen. Für uns als freie evangelische Gemeinden war das immer schon ein wichtiges Wort. Wir waren und sind Auslegungsgemeinschaft. Wir vertrauen darauf, dass der Geist Gottes nicht nur im Einzelnen wirkt, sondern auch in der Gemeinschaft. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir Hauskreise haben und Gebetskreise und Bibelkreise und Zweierschaften und all diese Dinge. Wir sind nicht allein, auch nicht im Verstehen und im Anwenden und im Beurteilen von geistlichen und weniger geistlichen Phänomenen. Wir diskutieren das miteinander. Wir reiben uns auch aneinander. Wir laufen deswegen aber nicht auseinander, sondern wir hören einander zu. Das ist manchmal anstrengend, aber es ist ein guter Weg. Und oft nähern wir uns dann auch wieder an, wenn etwas Zeit vergangen ist und wenn sich die Gemüter beruhigt haben. Und das ist besonders gut, wenn wir dann zu einer Einmütigkeit kommen. Und das ist auch in besonderer Weise das Wirken des Heiligen Geistes. Der Textzusammenhang hat uns gezeigt, dass es in besonderer Weise das prophetische Reden ist, was geprüft werden soll. Aber nicht nur. Paulus wird jetzt allgemeiner und sagt, prüft alles. Nicht nur an dieser Stelle prüft er das, auch an manchen anderen Stellen tut er das. Zum Beispiel Römer 12, bekannter Text. Ihr könnt beurteilen, was der Wille Gottes, was dem Willen Gottes entspricht, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Ihr könnt das beurteilen. Oder Philipper 1. Eure Liebe soll immer noch größer werden, immer mehr geprägt von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selber aber überprüfen, worauf es ankommt. Prüft das, was euch in die Quere kommt. Prüft Sachverhalte auf gottgemäße Förderlichkeit und Angemessenheit. Und gemeint ist damit alles, was die Lebensführung, was die Glaubenslehre und was das Miteinander betrifft. Was ist gut? Was ist förderlich? Wie war das damals? Womit mussten sich die jungen Christen auseinandersetzen? Wie ist das heute? Eine Vielzahl von Ideen, von Bewegungen, von Inspiration, von Schwerpunkten kommt uns doch entgegen. Es ist gut, dass es solche Dinge gibt, aber wir sind auch aufgefordert, uns kritisch damit auseinanderzusetzen. Also weder sofort abwinken, kenne ich schon, nichts Neues unter der Sonne, es reicht mir ja, was ich habe, alles neumodischer Kram, noch auf jeden Zug aufspringen. Wie kann man denn gut prüfen? Prophetische Aussprüche, aber auch Verhalten, Meinungen, Erkenntnisse sind erstmal hinsichtlich ihrer Geistgemäßheit zu überprüfen. Stimmt hier der Spirit, würden wir in heutiger Sprache sagen. Stimmt hier der Spirit? In welchem Geist geschieht das, was hier angestrebt wird? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und dann, was sind die Früchte? Folgt daraus, was gesagt wird, ein Mehr an Liebe, an Barmherzigkeit, an Frieden, an Hingabe? Oder sind die Folgen Angst, Enge und Härte? In einem weiteren, zweiten Kriterium sind wir den Thessalonichern tatsächlich ein bisschen voraus. Sie hatten ja, wie ich eingangs erzählt habe, noch keinerlei neutestamentliche Schriften. Sie konnten nicht im Johannesevangelium oder im Galaterbrief nachschlagen. Aber wir haben diesen Schatz. Wir haben die Bibel, das Alte und das Neue Testament. Die Heilige Schrift, in der sich Gott offenbart. Und deshalb geht es bei der Überprüfung von Dingen auch immer um Schriftgemäßheit. Und die Kunst, die jeder Christ im Laufe seines Lebens lernen darf, ist das Wort Gottes kennen und anwenden. Und dabei geht es nicht darum, für alles einen passenden Bibelvers zu haben. Es geht vielmehr darum, sich in den großen Linien der Bibel auszukennen und sie anzuwenden auf unsere heutige Zeit. Hat die Bibel auf jede Frage, die wir uns heute stellen, eine Antwort? Ich glaube eher nicht, weil viele Fragen haben sich vor 2000 Jahren einfach nicht gestellt. Aber die großen Linien zu kennen und die Prinzipien des Glaubens auf unsere Fragen anzuwenden, das ist unsere Herausforderung. Und je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, je mehr wir uns ihr aussetzen, desto mehr werden wir auch Gott ähnlicher, Christus ähnlicher. Seine Gedanken werden unsere Gedanken. Entspricht das, was uns begegnet, sei es ein prophetisches Wort, sei es eine neue Bewegung, sei es ein augenscheinlich geistgewirktes Phänomen, entspricht das dem Charakter Gottes? Das ist eine gute Frage. Entspricht das seiner Heiligkeit und seiner Gnade? Und wer sich der Gemeinschaft mit Gott Tag für Tag aussetzt, wer mit aufgeschlagener Bibel die Fragen, die ihn oder sie bewegen, beleuchtet, der wird immer mehr fähig, in guter Weise auch zu prüfen. Und wenn beim Prüfen dann etwas herausgekommen ist, was offensichtlich als gut betrachtet werden kann, dann soll man es auch festhalten. Die Gegensätze Gut und Böse kommen in unserem Abschnitt gleich zweimal vor. Wenn wir alles geprüft haben, sollen wir das Gute behalten und festhalten. Was nur gelingt, wenn wir auf der anderen Seite uns vom Bösen fernhalten. Oder andersrum, wenn wir uns nicht vom Bösen fernhalten, wird es uns nicht gelingen, das Gute festzuhalten. Das Böse übrigens, sagt Paulus hier, in jeglicher Gestalt. Egal, wie es uns entgegenkommt, als offensichtliches Böse oder als verkleidetes Böse. Der christliche Glaube, der lädt zum Prüfen ein. Hier gibt es kein Friss oder Stirb. Hier muss man den Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Also ich finde, das ist eine super Nachricht. Prüfen kann eine Last sein bei den vielen Optionen, die uns heute so zur Verfügung stehen. Prüfen ist aber auch ein Privileg. Als Christ brauchst du nicht blind zu glauben, sondern du bist jederzeit eingeladen, zum Beispiel in der Schrift nachzuforschen. Das findet sich übrigens auch in dem Abschnitt in der Apostelgeschichte, den wir gehört haben. In Beröa, dem Ort, wo Paulus untertaucht, überprüften die Menschen, denen Paulus vom Messias Jesus erzählte, anhand der alten Schriften, ob das stimmt. Die schalteten ihren Verstand ein. Die nahmen das, was sie schon hatten an Wort Gottes, in die Hand. Du bist aber auch eingeladen, demütig zu beten, um herauszufinden, ob das stimmt oder nicht, ob das der Wahrheit entspricht, ob das eine gute Idee ist, ob das eine gute Verhaltensweise ist. So wie es zum Beispiel der König Salomo tat. Er bat um ein hörendes Herz, um Gut und Böse voneinander unterscheiden zu können. Und du bist auch eingeladen, einen Realitätscheck durchzuführen. Erfüllt sich ein Prophetenwort? Wonach sieht es denn aus? Die ersten Christen, die waren mit vielen Widerständen, mit Anfragen, mit Anfeindungen und auch mit falschen Propheten konfrontiert. Wie sollten sie nur herausfinden, ob etwas wahr war, ob es von Gott war oder nicht? Im ersten Johannesbrief erhalten wir noch einen sehr wichtigen Hinweis auf ein ultimatives Kriterium der Echtheitsprüfung. 1. Johannes 4, Vers 1 bis 3. Ihr Lieben, glaubt nicht einfach allen, die behaupten, vom Geist erfüllt zu sein. Prüft vielmehr, ob sie aus dem Geist Gottes herausreden. Denn es gibt viele falsche Propheten in dieser Welt. Ihr könnt Gottes Geist daran erkennen, dass jemand bekennt, Jesus Christus ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Wer das tut, der hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht auf diese Weise zu Jesus bekennt, der hat nicht den Geist, der von Gott kommt, sondern er hat den Geist des Widersachers von Christus. Manchmal lassen sich falsche Propheten oder eine gefährliche Theologie nicht auf den ersten Blick erkennen. Sie scheinen sehr hingebungsvoll zu sein. Sie scheinen vernünftig zu sein. Sie behaupten, ein Wort von Gott zu haben. Also wer sind wir dann, dass wir nicht mit ihnen übereinstimmen könnten? Woran kann man wahre von falschen Propheten unterscheiden? Wie kann man die Geister prüfen? Man muss sorgfältig hinhören, überprüfen und abwägen. Neue Lehren und falsche Propheten kommen ganz selten mit absurden oder völlig unsinnigen Behauptungen daher. Sie scheinen auf den ersten Blick erstmal aufregend, einleuchtend, spannend. Aber Johannes nennt hier ein ultimatives Kriterium. Und das ist die Überzeugung, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Dass Gott Fleisch und Blut geworden ist. Inkarnation nennt man das. Fleischwerdung, Menschwerdung. Die Ablehnung der Wahrheit, dass Gott im Fleisch gekommen ist, in Jesus, sah im 1. und 2. Jahrhundert verdächtig nach einer Philosophie aus, die man Gnosis nannte. Eine geheime Erkenntnis, bei der man der physischen Welt komplett entkommen wollte und in einen Bereich reinen Geistes eintreten könnte. Und diese Lehre wurde so ausgedrückt, dass sie fast sich wie die christliche Botschaft anhört. Aber nur fast. Es gibt auch heute viele religiöse Bewegungen, die leugnen, dass Jesus tatsächlich ein gewöhnlicher Mensch war, dass er wirklich einen grausamen Tod starb und dass er zu einem neuen Leben auferstand und den Tod besiegte. Das sind keine Randbemerkungen des christlichen Glaubens. Es ist das Zentrum. Es ist eine unfassbar große Behauptung. Und das war es auch immer schon. Aber es ist und bleibt zentral. Das ist nicht verhandelbar. Und daran muss sich jede Behauptung, jede Lehre, jede Prophetie messen lassen. An der einen großen Geschichte Gottes. Gott zu erkennen geht nur über diese Story. Dass er Mensch wurde wie wir. Dass er unsere Gottverlorenheit auf sich nahm. Und dass sein Leib gebrochen wurde. Und dass er auferstand in Herrlichkeit. Und dass er als solcher wiederkommen wird. Und dass er uns Zukunft und Hoffnung gibt. Nochmal zusammengefasst unser Text. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Weil er ist euch ja vom Vater verliehen. Er ist gut. Missachtet die prophetische Rede nicht. Sie ist Frucht und Gabe des Geistes. Und prüft alles. Das ist dringend erforderlich, damit ihr keiner Irrlehre aufsitzt. Und behaltet das Gute. Haltet die Dinge fest, die der Prüfung standgehalten haben. Und haltet euch vom Bösen fern, egal wie es aussieht. Das Böse kann sich auch in frommer Rede verbergen. Bleibt wachsam, bleibt konsequent. Es gibt ja übrigens nicht nur theologische Propheten, sondern auch sehr säkulare. Oft sind das Prophetien mit Untergangsszenarien. Es geht alles im Bach runter, wir sind die letzte Generation, es wird alles immer schlimmer. Was können wir dem entgegenhalten? Gott hat sein Reich in Jesus Christus aufgerichtet. Er hat uns durch den Heiligen Geist die Kraft gegeben, dieser Welt und einander mit Liebe zu begegnen. Und er gibt uns die Kraft, unser Leben unter seiner Führung zu leben. Gutes vom Bösen zu unterscheiden, das Böse in jeglicher Gestalt zu meiden und sogar Böses mit Gutem zu vergelten. Wir brauchen dabei keine skeptischen und argwöhnischen Menschen zu werden. Wir dürfen uns auch begeistern lassen von neuen Wegen. Aber wir können lernen zu differenzieren und dabei das Gute herauszusieben. Ich möchte euch einladen, einen Moment über das nachzudenken und vielleicht so mit zwei leitenden Fragen. Und einen Moment der Stille zu haben, dem nachzusinnen. Wie gehst du damit um, wenn dir neue Gedanken, Lehren und Prophetien begegnen? Gehst du damit eher abwehrend und ängstlich um? Gilt dir also die Einladung, das Wirken des Heiligen Geistes bitte nicht zu unterdrücken? Oder nimmst du zu bereitwillig jedes neue Phänomen an und bist eingeladen, erstmal zu prüfen, gemeinsam mit anderen, nicht sofort auf jeden Zug aufzuspringen und den Prinzipien nachdenken, beten, gemeinsam Klärungen finden, nachzugehen? Und die zweite Frage, welches Gute hast du durch das Wirken des Heiligen Geistes schon kennengelernt und möchtest es neu festhalten, um damit dem Bösen in den unterschiedlichsten Gestalten widerstehen? Gib uns einen Moment Zeit, das zu bedenken. Danke, Vater, für alles Gute, was wir im Hören auf deinen Geist und auf dein Wort empfangen. Danke für die Verbundenheit mit dir, die uns hilft, unser Leben zu gestalten. Lass von mir Mut und Geduld ausgehen und Fröhlichkeit und Dankbarkeit und Trost und Vertrauen. Wir bitten dich aber auch um Klarheit, dass wir erkennen, wenn falsche Lehren oder Personen Spaltung, Stolz und Selbstsucht fördern. Hilf uns, besonnen und klar zu sein uns nicht von Ängsten bestimmen zu lassen. Das bitten wir für jeden Lebensbereich, das bitten wir für unsere beruflichen Tätigkeiten, dass wir das Böse böse nennen und das Gute gut. Und dass wir Menschen sind, die mit Klarheit und Liebe agieren, in verantwortlichen Positionen. Wir bitten dich für alle, die andere lehren, die Lehrer sind in Schulen und Kindergärten und an Universitäten, dass sie das Böse böse nennen und das Gute gut. Und dass sie erfüllt sind von deinem Geist, um die Dinge zu prüfen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, unser Leben zu gestalten, in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unseren Familien. Hilf uns in der Erziehung unserer Kinder. Wir bitten dich für unsere Ehen, dass du uns segnest, dass du uns ein gutes Miteinander gibst, auch wenn wir einmal verschiedener Meinung sind, dass wir uns einander annähern können, dass wir gut zuhören können, dass wir dafür bekannt sind, dass wir Menschen sind, die gut zuhören und die Frieden stiften. Wir bitten dich, dass du mit uns gehst in die nächste Woche und dass wir unsere Lebensführung, unsere Gedanken und Worte und Taten, dass wir alles an deinem Geist messen lassen und dass du uns durchdringst und uns Kraft gibst für die Art und Weise, wie wir leben und denken und reden. Amen.